Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Liebe Motivklingel-Universumsbewohner, heute ist Donnerstag, der 27. Dezember und ja, ich glaube, wir haben Weihnachten hinter uns gebracht. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen durch die Tage. Bei mir war es eigentlich genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Chris und ich haben uns zurückgezogen, entschlossen, die Familien zumindest an Weihnachten nicht zu bereisen. Und wir sind relativ faul mit der Zeit umgegangen, kann man sagen. Also Chris und ich, wir beide, genau das, worauf wir Bock hatten. Und relativ wenig, naja, geplante Weihnachtsunternehmungen, kann man so sagen. Und für mich war das Ganze ziemlich überwältigend. Ich hatte schon lange keine Ferien mehr und das sind jetzt gerade 2 Wochen Weihnachtspause, in denen ich mich suhle und ahle. Und ich finde das sehr, sehr, sehr cool, so viel freie Zeit vor mir zu haben. Und wie die dann so angerollt kommt, die freie Zeit, stelle ich dann fest, eigentlich wolltest du das tun und du wolltest das tun, du wolltest noch fotografieren gehen und daran arbeiten und jenes tun. Und dann stelle ich fest, dass ich mich oft gar nicht entscheiden kann, was ich denn eigentlich jetzt nur tun möchte. So eine gewisse Trägheit kommt auch noch dazu. Eigentlich bin ich permanent für alles viel zu müde. Und so wie die Tage dann so langsam ins Land gehen, stelle ich fest, wenn ich nicht bald irgendwas mache, dann sind die 2 Wochen auch schon wieder rum. Und ja, nix ist mit all dem, was ich mir vorgenommen habe, was man eigentlich in der 2-wöchigen Winterpause mal erledigen könnte. Naja, aber Weihnachten verschafft einem ja doch durch das ein oder andere so einen Tritt in den Arsch. Und das eine, was das tat, war ein Geschenk meiner besseren Hälfte. Chris hat mir nämlich für meine Großformatkamera ein neues Objektiv geschenkt. Bisher konnte ich nur so im weiten Normalbereich arbeiten. Ich hatte ein 135 mm, das sind dann irgendwas aufs Kleinbild gerechnet, von paar und 40 mm Brennweite. Ja, und nun habe ich Gott sei Dank mein erstes 90er bekommen und kann jetzt endlich auch im weitwinkligen Bereich mit der Kamera arbeiten. Und so sind wir denn gestern losgedüst. Ungefähr eine Stunde von hier entfernt steht eine alte Klosteranlage und haben uns mal ein bisschen umgetan, fototechnisch. Und das, obwohl das Wetter als äußerst bescheiden gemeldet war, haben wir gedacht, okay, besser raus und mal versuchen und gucken, was dabei rauskommt, als einfach nur sitzen und Trübsal blasen, weil das Wetter nichts taugt und was Licht nicht da ist. Und interessanterweise kam da tatsächlich das ein oder andere Mal auch die Sonne raus, brach durch die Wolken und machte sehr, sehr schönes Licht. Dummerweise nur nie dann, wenn ich gerade schussbereit war mit der Großformatkamera. Aber nun gut. Da sieht man, dass ich noch viel üben muss, um schneller zu werden, bei all der Sorgfalt, die das erfordert, damit ich dann bereit bin, wenn das Licht es ist. Weil ohne Licht, ist das alles nicht so klasse. Naja, und im Mai möchte ich ganz gerne nach Tibet meine Großformatkamera mitnehmen. Und auf 5000 irgendwas Metern ist es noch mal schwerer, den Allerwertesten hochzukriegen. Ergo sollte ich bis dahin dafür sorgen, dass ich diese Kamera blind und im Schlaf und notfalls auch bei Sauerstoffarmut beherrsche. Also ist so ein kleiner Trainingsausflug auch bei Nulllicht letztlich nicht wirklich verkehrt. Im Anschluss das übliche Punchen und Scannen und so. Auf diese Art und Weise komme ich wenigstens nicht aus der Übung. Na und außer den praktischen Fotoübungen hatte ich mir natürlich auch vorgenommen, mal wieder das Motivklingel-Universum zu beschicken. Und so arbeite ich denn jetzt seit einigen Tagen daran, mir wieder mal Material für eine Folge zusammenzuschreiben. Und inzwischen ist das schon ziemlich viel geworden. Und zwar so viel, dass ich mich jetzt schon frage, wie ich das sinnvollerweise in 2 Folgen unterteile. Denn eigentlich ist das Ganze schon eine ganze Menge Holz. Und ich diskutiere das rauf und runter mit mir und mit dem Chris. Und diese Folge ist immer noch in Arbeit. Aber es ist schon eine Menge Material da und das lässt hoffen. Was ich jetzt heute tue, ist quasi meinem schlechten Podcast-Gewissen folgen. Und nicht, dass ihr irgendwie glaubt, das säße in mir. Nein, nein, nein. Das schlechte Podcast-Gewissen ist das, was mir beim Frühstück morgens gegenüber sitzt. Und das heißt Chris. Und er sagte, sag mal, du hast doch gestern endlich mal wieder gebloggt. Und ich so, ja, klar. Mal ein bisschen wieder viel zu viel geschrieben. Und eigentlich vielleicht auch gar nicht im richtigen Tonfall. Ist auch egal. Er meinte, nee, wieso? Mensch, das ist doch irgendwie völlig klasse Material. Setz dich gefälligst auf deinen Punkt, Punkt, Punkt und mach da mal eine Audiofolge draus. Ja, ne? Ich meine, so ganz von der Hand weisen lässt sich nicht, dass der gute Mann recht hat. Und deshalb werde ich das jetzt mal mir schnappen dieses Pamphlet von gestern und euch daraus einen Podcast machen. Eine Folge. So zum Überbrücken der Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Es begab sich wie folgt. Ich glaube schon vor einer knappen Woche oder so bei einem Blogpost gefallen. Und es gibt so Dinger, das kennt ihr vielleicht, wenn man sagt, ah, nicht schon wieder dieses Thema, ne? Aber irgendwie geht es euch nicht aus dem Kopf. Also wenn ihr spazieren geht oder kocht oder auf dem Klo sitzt, irgendwie denkt ihr auf zentralen Aussagen dieses Blogposts herum und fragt euch, warum ihr nicht kommentiert habt. Ja, und so ging es mir auch. Und das Ergebnis davon kommt jetzt. Ja, also wann immer ich über einen Blogartikel falle, in dem es in irgendeiner Form um analoge versus digitaler Fotografie geht, bleibe ich kleben. Diese Blogartikel sind für mich ein bisschen wie ein offener Honigtopf. Eigentlich ist das Zeug pur viel zu süß und doch tippt mein Finger auf die Honigoberfläche und wandert zum Mund. Pavlovsche Reflexe, könnte man sagen, mehr oder weniger. Hängen geblieben bin ich diesmal an einem Artikel aus dem Blog Blogtimes. Warum analoge Fotografie im digitalen Zeitalter? Irgendjemand in meiner Twitter-Timeline hatte den Link gepostet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer das war. Und ich wollte nur kurz reinlesen, bis ich an »Ich hasse übrigens den Begriff Entschleunigung« hängen blieb und dann doch weiter las. Polarisierende Aussagen. Da ist sie wieder, die Sache mit dem Honigtopf. Beim Durchlesen des Texts und auch danach blieb bei mir ein komischer Beigeschmack, wie eben schon erwähnt. Irgendwas juckte mich. Eigentlich wollte ich nicht kommentieren, weil schon wieder so viel schreiben und den Oberlehrer raushängen lassen. Und doch habe ich mich dabei ertappt, wie ich einige im Artikel genannte Argumente gedanklich wieder und wieder und wieder wiederkäute. Das Thema ist verdammt viel diskutiert und trotzdem berührt es bei mir ständig einen Nerv. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich selbst so oft verständnislos angeschaut werde, wenn Freunde, Kollegen oder Familie erleben, dass Fotografie nach einigen rein digitalen Jahren für mich inzwischen wieder fast ausschließlich analog geworden ist. Also man muss dazu sagen, dass ich analog angefangen habe, wie wahrscheinlich noch die meisten in meiner Generation, dann sehr, sehr viel Zeit in verschiedene Dunkelkammern verbracht habe und danach irgendwann sehr spät auf digital umgeschwenkt bin, nämlich erst im Jahr 2006. Und jetzt, nach einigen Jahren, in denen ich nur digital gearbeitet habe, bin ich seit 2 Jahren ungefähr fast nur noch analog. Und das ist so weit gekommen, dass der analoge Prozess, der Weg zum Bild, für mich eigentlich ein nicht wegzudenkender Teil meiner Fotografie ist oder besser gesagt dem, was Fotografie für mich eigentlich ausmacht. Und ich sage hier ganz bewusst, für mich ist das so. Andere arbeiten anders, andere haben Spaß daran, anders zu arbeiten und bringen faszinierende Bilder mit. Die können, egal auf welche Art und Weise, entstehen. Ich beziehe mich hier in diesem Text, in diesem Podcast, in diesem Blogpost ganz allein auf das, was ich dabei empfinde. Exemplarisch habe ich mir in meiner Antwort auf das Blogpost 2 Aussagen herausgegriffen, die mich oder besser meinen ewigen Widerspruchsgeist gekitzelt haben. Aussage Nummer 1. Was kann ich mit einer analogen Kamera, was ich nicht auch mit der digitalen kann? Nichts kann ich besser. Beide nehmen Licht auf. Einziger Unterschied, die eine auf Film, die andere auf eine Pixelfläche. Jein, lieber Blogschreiber, in Bezug aufs Motiv hast du aus meiner Sicht absolut recht. Entweder ich kann ein Motiv sehen oder ich kann es nicht. Wenn ich keinen Blick fürs Motiv habe, wird, egal mit welcher Kamera oder Aufnahmetechnik, kein gutes Bild daraus. Beide nehmen Licht auf. Jep, das ist richtig. Aber Film oder Sensor, der Unterschied ist gravierend. Hier handelt es sich um weit mehr als nur um 2 unterschiedlich farbige Eimer, die aber in der gleichen Art und Weise Wasser aufnehmen können. Beim, in Anführungszeichen, analogen Eimer hat der Fotograf in dem Moment, wo das Licht darauf fällt, schon einige Entscheidungen getroffen, die das Endergebnis entscheidend beeinflussen. Und nicht nur das. Die Entscheidungen, die er getroffen hat, werden wahrscheinlich auch schon die Art und Weise beeinflussen, wie er arbeitet. Oder er hat gemäß seiner bevorzugten Arbeitsweise seine Werkzeuge vielleicht schon entsprechend ausgewählt. Er hat sich überlegt, mit welcher Kamera arbeite ich? Welches Format möchte ich benutzen? Welche bildbestimmenden Eigenarten hat die Kamera? Welche technischen Möglichkeiten und Einschränkungen bietet sie mir? Welchen Film nutze ich? Wie viel bzw. was für ein Licht habe ich? Welche Kontraste finde ich vor in der Szene? Beziehungsweise welche möchte ich im Bild nachher sehen? Welche Emulsionscharakteristik brauche ich für mein Ergebnis? Will ich zum Beispiel viel oder wenig Korn? Will ich grobes Korn? Will ich feines Korn? Will ich eine glatte, digital ähnlich anmutende Oberfläche? Oder möchte ich eine andere Haptik haben? Welchen Entwickler wähle ich? Das bedeutet, welche habe ich vielleicht zu Hause? Welcher Entwickler passt besonders gut zum gewählten Film? Welcher unterstützt durch sein Zusammenwirken mit der Emulsion meine Bildaussage am besten? Oder welcher passt am besten zu meinem Sujet? Das alles ließe sich noch viel weiter fortsetzen, denn streng genommen ist da noch längst nicht Ende der Fahnenstange. Man kann auch noch mit Entwicklungstemperatur, Kipprhythmus und Ähnlichem spielen, ohne gleich in Esoterik abzugleiten. Und das betrifft dann nur die Entwicklung des Films und die Annahme, dass hybrid gearbeitet wird, also per Scanner und Lightroom weiterverarbeitet wird. In der Dunkelkammer waren wir da noch nicht mal. Und genau darin liegt für mich ein sehr, sehr wichtiger und ohne Ende faszinierender Aspekt an der analogen Fotografie. Nämlich das enorme kreative Potenzial, das die verschiedenen Kamera-, Belichtungs-, Film-, Entwickler-Kombinationen bieten, vor allem bei Schwarz-Weiß-Film. Besonders, da sich diese Dinge so wenig linear verhalten, dass die Softwareentwickler dieser Welt das Verhalten höchstens im Ansatz digital simulieren können. Wer schon einmal Filme in Licht ersäuft und anschließend in der Entwicklung gepult hat, oder andersrum in der hellsten Mittagssonne um 3 Blenden unterbelichtet und anschließend gepusht hat, der kann sich erinnern, dass die Unterschiede alles andere als vernachlässigbar sind. Wenn ich mir also nicht vorher ein paar Gedanken mache, mit welchem Film und entsprechender Belichtung sowie Entwicklung ich meine Vorstellung umsetzen kann, bekomme ich entweder nur ein Solala-Ergebnis oder im Extremfall entweder unbrauchbare oder vielleicht sogar leere Negative. Beim digitalen Arbeiten bzw. dem digitalen Eimer kann ich sehr viele Entscheidungen auch technischer Art erst hinterher treffen. Beim analogen muss ich sie vorher treffen. Sonst kann ich ziemlich viele kreative Vorstellungen oder Visionen haben, die werden aber nie das Licht der Welt erblicken. Und in vielen dieser scheinbar rein technischen Entscheidungsprozesse liegt der Schlüssel zum kreativen Arbeiten. Naja, ich meine, natürlich kann ich meine Filme grundsätzlich nur auf Nennempfindlichkeit belichten und dann entwickeln lassen von irgendeinem Labor mit irgendeinem Entwickler in einem standardisierten Prozess. Ich kann dann das Ergebnis nehmen, wie es kommt und mich einfach dran erfreuen. Für mich persönlich ist es jedoch viel, viel spannender, die Zusammenhänge dahinter zu erkunden, die Stellschrauben und Parameter zu finden, die meine Ausdrucksmöglichkeiten theoretisch fast unendlich erweitern. Hier ein kleiner Exkurs an der Stelle. Ich habe euch erzählt, wir sind gestern ausgegangen, haben unsere Kameras ausgeführt und Chris hat sich gedacht, er nimmt sich mal den Lieblingsfilm seiner analogen Jugend sozusagen zur Brust, lädt damit seine Ikonta und schaut mal, was dabei herauskommt. Lieblingsfilm seiner analogen Jugend, in Anführungszeichen, ist der Ilford HP5. Das ist ein Film, der hat eine Nennempfindlichkeit von ISO 400, lässt sich sehr gut pushen und auch sehr gut polen. Er hat aber vor, den auf Nennempfindlichkeit zu belichten und hat hinterher einfach mal geguckt, was haben wir denn in der Entwicklerkiste, womit entwickle ich das mal. Hat die Bilder entwickelt und gescannt, noch am selben Tag, und hat festgestellt, er wird damit nicht glücklich. Aus irgendeinem Grund bekommt er in den Mitten, also keine echte Tonwerttrennung in den Mitten. Man konnte am Histogramm sehr deutlich sehen, dass die Bilder korrekt belichtet sind. Es war nichts ausgerissen, es war nichts abgesoffen, aber aus irgendeinem Grund bekam er die Trennung der Tonwerte in den Mittenbereichen nicht so hin, wie er es gerne gehabt hätte. Hat dann lange überlegt, was er eigentlich gerne gesehen hätte und hat festgestellt, was er vermisst hat, war die Charakteristik eines Films, mit dem wir beide in der letzten Zeit sehr viel gearbeitet haben, nämlich Kodak Tri-X, auch ein 400er Film, der aber eine ganz andere Art hat, mit Tonwerten umzugehen, auch ein anderes Korn hat. Und der neigt dazu, sehr crisp zu werden, sehr klar die Tonwerte zu trennen, sodass man ein ganz spezielles Kontrastverhalten hinbekommt. Das hätte Chris gerne gesehen. Das bekam er aber selbst mit sehr, sehr viel digitalen, an irgendwelchen Kurven zupfenden Lightroom aus diesem Film einfach nicht mehr heraus. Es ist also beim besten Willen nicht egal, womit man losgeht, woran man das kippt. Ein Negativ ist weit mehr als ein RAW-Bild. Es bietet zwar noch sehr viele Möglichkeiten, aber es ist halt eben schon eher etwas wie ein teilweise interpretiertes RAW-Bild. Und er hat dann versucht, die Bilder digital dahin zu trimmen, wo er sie gerne hätte. Und das hat er nicht geschafft, ohne dass er in bestimmten Bereichen Verluste in Kauf nehmen musste. Was daraus hervorging, war, dass wir beide hier ziemlich wild unsere diversen Quellen durchsucht haben, mal geschaut haben, mit welchem Entwickler wird denn der HP5 so, wie wir eigentlich ihn gerne hätten. Wir haben nicht wirklich einen guten Ansatz gefunden. Und es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass es nur eine andere Art Film ist. Man kriegt den einen Film nicht dazu, sich wie ein anderer zu verhalten oder nur ganz bedingt, wenn die Filme sich nicht sehr, sehr ähneln in der Charakteristik. Und das sagt jetzt nicht, der eine Film ist schlecht oder der andere ist besser, nur was er sehen wollte für seine Motive oder was er im Kopf hatte, an dem, was ihm gerade gefiel, das war etwas anderes. Und das ist ein Gedanke, den man sich eigentlich in analogen Fotografie vorher machen muss, eine Entscheidung, die man vorher treffen muss. Und die dann tatsächlich auch dafür maßgeblich ist, wie die Motive, die man sieht, tatsächlich am Ende herauskommen. Und wenn man schon eine gewisse Vorstellung hat, wie man das gerne sehen möchte, dann sollte man halt auch entsprechend arbeiten. Das gibt es auch im Digitalen, dass man sich sagt, okay, ich habe nachher vor, das und das damit zu tun, also belichte ich das mal so und so, damit das Bild zum Beispiel viel Spielraum für die Kontrastbearbeitung lässt. Und im Analogen ist das streckenweise noch deutlicher ausgeprägt. Man kann sehr, sehr viele Dinge tun mit Bild, mit der Filmauswahl, mit der Art und Weise, es zu entwickeln, mit der Art und Weise zu belichten. Man kann damit so viele Entscheidungen schon vorwegnehmen und so viele Charakteristika ins Bild bringen, die man eigentlich digital nicht mehr hineinzaubern kann hinterher über Lightroom. Und deshalb, naja, das sei mal als Exkurs dazu gesagt. So, aber ich komme mal wieder zurück zu meinem Blogpost. Und zwar komme ich jetzt zur zweiten Aussage, an der ich mich sozusagen etwas entlanggehangelt habe. Der Aufnahmeprozess, angefangen von der manuellen Belichtungsmessung über die Fokussierung bis hin zum manuellen Aufziehen des Verschlusses, ist mir dabei völlig egal. Sicherlich, es macht Spaß, so zu arbeiten, aber für mein eigentliches Endergebnis ist da nicht entscheidend. So der Schreiber des Blogartikels, auf den ich mich beziehe. Bei mir ist das nicht so. Vielleicht, weil ich ja noch viel mehr zu lernen oder zu begreifen hatte, oder vielleicht, weil ich viel mehr lernen oder begreifen wollte. Mir ist zum Beispiel beim analogen Großformat erst klar geworden, wie viel einem jede halbwegs moderne Kleinbild- oder Mittelformatkamera abnimmt. Implizit war mir klar, dass man einen Verschluss spannen muss, damit der seinen Job tun kann. Richtig begriffen habe ich es aber erst, als ich mich vor dem ersten Schuss mit meiner Graflex durch meine mentale Checkliste gearbeitet habe. Oder was beim analogen Großformat auch spannend ist, man stellt zum ersten Mal fest, dass es Objektive gibt, mit denen man nicht fokussieren kann, weil man im Großformat über den Balken fokussiert. Für jemanden, der von alter analoger Technik kommt, ist das was völlig Normales, aber für mich, wo meine erste Spiegelreflexkamera schon in Autofokus hatte, war das so ein bisschen was so, ups. Ach du Herrje, stimmt, das gibt's ja auch noch. Objektive, mit denen man nicht fokussieren kann. Außerdem stelle ich fest, dass ich mir noch viel, viel, viel mehr Gedanken über mein Motiv und die wirklich bildwichtigen Elemente davon mache, wenn ich einen Fokus, womöglich noch mit der Lupe, manuell setzen muss, und zwar möglichst sauber, anstelle das einem Autofokus-Messfeld meiner Kamera zu überlassen. Was ist denn eigentlich so entscheidend im Bild, dass ich es knackscharf haben will? Wie oft stellt man sich diese Frage eigentlich bewusst, wenn man digital oder mit Autofokus arbeitet? Ich ehrlich gesagt selten. Klar, es kommt hin und wieder vor, aber meistens verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl, das einen häufig genug auch nicht trügt. Ich stelle nur fest, dass es manchmal unglaublich gut für das Endergebnis ist, sich über so ganz banale Sachen nochmal Gedanken zu machen. Gleiches gilt für die Belichtung. Wohin und in welchem Winkel messe ich denn nun eigentlich, wenn ich keine Matrixmessung habe oder keine Mehrfeldmessung in meiner Kamera zur Verfügung steht, sondern wenn ich nur meinen alten Gossenbelichtungsmesser schwinge oder noch schlimmer, mit einer iPhone-App die Belichtung messe. Ja, und ich bin so bescheuert. Ich glaube daran, dass das ganz viele Begreifen und Erfahrung sammeln, also dieses wirkliche Erfahren von Dingen, dass das meinem Fotografieverständnis auf die Sprünge hilft und sich dann auch irgendwann auch in meinen Bildern wiederfindet. Oder wie ein kluger Mensch in meinem Umfeld neulich einmal meinte, es geht von der Hand in den Kopf und schließlich in den Bauch. Das ist wie beim Autofahren. Man möge mich hier nicht falsch verstehen. Ich halte mich mitnichten für eine große Fotokünstlerin, die all das, was sie gelernt hat, andauernd virtuos und regelmäßig in preisverdächtige Werke umsetzt. Aber ich finde es einfach total toll, in meine Hobbys einzutauchen, besonders wenn ich die Zeit dazu habe. Ich mag es, den Alltag hinter mir zu lassen, indem ich mein Gehirn so richtig fest um ein Thema wickel, das mich fasziniert. Mich sozusagen in diesem Thema zu marinieren. Genau deshalb ist der Prozess für mich genauso wichtig wie das Endergebnis. Und das wären meine Two Cents zu dem Thema. Oder gemäß dem Stichwort ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch, ja, mein ganzes Pfennigglas zu diesem Thema. Ja, und eigentlich ist es natürlich so, wenn jemand das anders machen möchte und wenn jemand sich mit anderen Prozessen wohler fühlt, dann ist natürlich sein gutes Recht und dann ist da auch nichts falsch dran. Für mich war es einfach nur so, dass ich in diesem Blogpost und den Kommentaren dazu so viele von den Dingen vermisst habe, die für mich wesentlich sind, dass ich dachte, ich muss die einfach mal runterschreiben. Und dass Chris dachte, Mensch, das könntest du auch mal in einer Audiofolge mit deinen Hörern teilen. Und recht hat er, glaube ich. Ja, das wär's für heute. Ich möchte euch auffordern, das zu tun, was ich gemacht habe mit dem Chris. Schnappt euch eure neuen Kamera-Gadgets, die ihr sicherlich alle zu Weihnachten bekommen habt. Und geht einfach raus, auch wenn das Wetter nicht so toll ist. Denn dem Moment, wo unter dunklen Wolken die Sonne rausbricht und der euch so ein richtiges Zauberlicht beschert, den bekommt man nicht, wenn man dem Wetterbericht vertraut und einfach drin sitzen bleibt. Ich wünsche euch gutes Licht und ganz viel Glück beim Wolken aufreißen suchen. Und falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch das Allerbeste fürs neue Jahr. Kommt gut rein und wir hören uns dann in 2013 wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.